Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Abgefahren-Podcast-Episode. Ja, wir sind heute nicht alleine. Wir haben eine etwas andere Konstellation. Ich habe einen meiner beiden Co-Hosts hier, aber zunächst möchte ich mal unseren Gast vorstellen. Wir haben heute einen externen Gast zu einer besonderen Episode, zu einem besonderen Thema. Und deswegen begrüßen wir ganz recht herzlich den Patrick Torbecke-Renzelmann. Hallo, Patrick. Patrick, richtig?
Ja, richtig, Patrick. Hallo Patrick. Thomas, hallo Axel.
Ja, hallo, genau. Und der Patrick hat schon gesagt, der Axel ist auch da. Hallo Axel, ich freue mich, dass du auch da bist.
Hallo Patrick, hallo Thomas. Schön, dass ich dabei bin.
Genau, der Grund, warum wir uns einen Gast heute eingeladen haben, ist, dass wir uns heute über das Thema Transport von Zweirädern unterhalten wollen. Ich glaube, das ist ein Thema, was ja die meisten Camper wahrscheinlich irgendwann mal einholt, sofern sie denn Fahrräder oder Roller oder Motorräder transportieren möchten. Wenn nicht, dann ist die Episode vielleicht nicht so interessant, aber ich glaube, dass das in den meisten Fällen schon ein Thema ist. Wir wollen heute mal das ganze Thema so ein bisschen aufrollen. Was gibt es für Möglichkeiten? Welche Systeme gibt es? Und warum ich den Patrick eingeladen habe, das ist eigentlich ein reiner Zufall. Da kommen wir auch gleich zu einem kleinen Disclaimer. Wenn wir hier über die Firma Savico-Alco sprechen, dann liegt es auch daran, dass ich ja das große Glück hatte, beim Camper des Jahres-Wettbewerb, da haben wir ja schon häufiger darüber berichtet, den zweiten Platz erringen durfte und das große Glück hatte, einen Gutschein der Firma Alco zu gewinnen, den ich dann gleich in einen Anhänger für Zweiräder umgesetzt habe. Aber da kommen wir sicherlich später noch zu. Den Restbetrag habe ich selber bezahlt, also das nur mal als kleiner Disclaimer hier für die Transparenz. Ja, Patrick, herzlich willkommen hier im Podcast. Wir kennen uns tatsächlich nur von lediglich zwei Telefonaten, deswegen, wir haben uns aber trotzdem auf das Du geeinigt, was mich sehr freut. Das macht die ganze Sache ein bisschen entspannter und nicht so förmlich. Dennoch würde ich dich bitten, das interessiert uns beide ja auch. Mit wem haben wir es zu tun? Was machst du in der Unternehmensgruppe Alco-Savico? Und direkt anschließend die Frage, vielleicht bist du so lieb und stellst euer Unternehmen, bei dem du angestellt bist, auch mal kurz vor.
Ja, also ich bin der Patrick Torbecke-Renzelmann, arbeite bei der Firma Alco Fahrzeugtechnik in der Entwicklungsabteilung und der Unternehmenszweig Savico, das ist quasi so eine, ursprünglich war es mal eine Tochtergesellschaft von Alco und mittlerweile gehört es zu 100% zum Unternehmen Alois Kober GmbH oder abgekürzt Alco. Alco ist eine Firma, die gibt es seit 1931 schon, wurde damals in Bayerischen Kötz gegründet, ging damals los mit Stützrädern für den landwirtschaftlichen Bereich und so weiter und so fort und hat sich dann immer weiter aufgebaut bis hin zum größten Anhänger- und Nutzanhänger-Achsenhersteller weltweit. Viele Nutzanhänger haben unsere Fahrgestelle unten drunter oder auch viele Wohnwägen zum Beispiel, ebenfalls sehr häufig mit Alco-Fahrgestell. Das erkennt man häufig dann daran, dass da vorne am Stützrad oben so ein roter Knauf ist oder man so eine Anti-Schlingerkupplung hat mit so roten Design-Applikationen drauf. Also Anhänger und irgendwelche roten Bauteile dran ist in der Regel immer Alco. Und ja, ich bin für den Unternehmenszweig Savico für die Entwicklung von Fahrradlastenträger oder von Rollerträgersystemen für Freizeitfahrzeuge zuständig, unter anderem, und auch die Themen Anhängekupplung, Fahrgestellverlängerung für Aufbauhersteller. Das sind so Dinge, die ich hier betreue. Und ja, wenn Sie da halt Fragen haben oder wenn ihr da Fragen habt, dann können wir das natürlich alles hier direkt ohne Umwege klären.
Perfekt. Um mal mit den Worten meines geschätzten Kollegen Axel zu sprechen. Wir sehen uns ja so ein bisschen als Service-Podcast. Ja, also wenn wir uns so Themen aussuchen, dann versuchen wir natürlich, unsere Hörerinnen und Hörer bestmöglich zu informieren und dass sie dann auch eben Nutzen davon tragen können. Wenn es zum Beispiel um die Auswahl eines geeigneten Trägersystems oder Anhängersystems, wie auch immer man das bezeichnen mag, geht. Und das wollen wir heute einfach mal machen. Wir gehen nicht auf alles in die Tiefe ein. Das liegt aber auch daran, dass die Firma Savico auch nicht jetzt alles, was wir jetzt gleich hier besprechen, 100% bedient, aber sehr interessante Zweige auf jeden Fall. Und ich dachte mir, dass wir einfach mal anfangen und überlegen und zusammenfassen, für welchen Fahrzeugtyp kann denn eigentlich was in Frage kommen? Denn wie unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer ja wissen, sind wir drei ja grundsätzlich mit drei verschiedenen Fahrzeugen unterwegs. Ich bin der Kastenwagenfahrer, der Jan, der heute nicht hier anwesend ist, ist der teilintegrierte Wohnmobilfahrer und der Axel, der hält die Fahne hoch für die über 3,5 Tonnen schweren Wohnmobilen, Alkovenmobilen mit, sag mal, wie viel Tonnen? 4,2 oder was ist es dann?
4 Tonnen.
4 Tonnen.
Aber hey, Alkovenwohnmobil, Freundship hat sich jetzt einen Alkoven gekauft.
Habe ich Hallo? Auch gesehen.
Also das ist stylisch ohne Ende. Ich bin Trendsetter, ihr seid hinterher. Also ja. Kastenwagen ist voll out. Ne? Ja. Also die Preise werden explodieren.
Tatsächlich. Und was uns drei aber vereint ist, dass wir drei tatsächlich alle ausnahmslos gerne mit zwei Rädern verreisen. Aber eben auch auf unterschiedliche Art und Weise. Und das
unterschiedlichen Mengen.
Und in unterschiedlichen Mengen, genau. Das liegt an den Familienkonstellationen. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Das ist auch ein spannendes Thema. Ne? Da ist der Axel sicherlich ein guter Punkt, wenn man relativ viele Zweiräder transportieren möchte, wie man das dann am besten macht. Fangen wir einfach mal ganz kurz an. Ich habe das in unsere Notizen geschrieben. Das soll heute ehrlich gesagt nicht Schwerpunktthema sein. Das muss nur kurz erwähnt werden. Die Bulli-Fraktion haben wir ja sowieso noch nicht so ganz viel zugesagt. Können wir auch nicht, weil wir keine Bulli-Fahrer sind. Die haben nicht so viele Möglichkeiten. Die können, glaube ich, einen Heckträger auf die Hängerkupplung setzen. Womöglich gibt es auch was für die Heckklappen, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen, wo man Fahrräder drauf montieren kann. Das nur einmal vielleicht der Vollständigkeit halber, um das ganze Thema von unten aufzurollen.
Ja, früher hatte man ja auch noch so Dachträger. Ne? Also genau. Das ist ja, glaube ich, so ziemlich die unbequemste Variante,
beim PKW,
Fahrräder mitzunehmen. Ne? Ja. Beim PKW, das geht wahrscheinlich auch beim Bulli, oder? Wenn du da kein Klappdach hast, kannst du da bestimmt auch oben was drauf machen. Allerdings musst du dann wahrscheinlich auch eine Leiter mitnehmen oder so. Also wir wissen es nicht.
Wir wissen es nicht, ja. Springen wir mal zu den Kastenwägen, denn das ist ja mein Thema. Ich habe bislang, bevor ich den schicken Anhänger von Savico bekommen habe, habe ich tatsächlich die Fahrräder mit einem Heckträger auf der Anhängerkupplung transportiert, was vielleicht auch nochmal passieren wird, wenn ich nicht mit dem Anhänger unterwegs bin, wie auch immer. Da gibt es verschiedene Systeme. Meiner Meinung nach gibt es aktuell gerade mal 2 Kupplungsträger, die überhaupt es möglich machen, dass man hinten die Flügeltüren bei einem Kastenwagen öffnen kann, während der Träger mit den Fahrrädern auf der Kupplung sitzt. Das ist einmal der LAS SD260 und der Atera Strada DL3. Die können das. Ansonsten hätte man immer das Problem, dass die Fahrräder im Weg sind und man kriegt hinten die Tür nicht auf. Gerade bei Kastenwagenfahrern, da ist die Heckgarage, da muss man mal dran, um an irgendwelche Sachen zu kommen. Das ist so oder so ein bisschen Friemelei, aber es gibt dann noch ein paar Alternativen. Manchmal sieht man auch bei Kastenwegen, wo die Fahrradträger so an den Türen montiert sind. Ich glaube, da sind auch sogar tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, sind tatsächlich dann teilweise Leisten auf die Türen geklebt, wo dann dieser Fahrradträger auch mit befestigt wird. Richtig. Ich sehe das schon mal, wenn dann irgendwo in irgendwelchen Facebook-Gruppen dann Leute schreiben, ich möchte ihn gerne demontieren, jetzt habe ich hier diese hässliche Leiste und kriege die nicht mehr ab, weil die da irgendwie draufgeklebt wurde. Also sowas gibt es dann. Und was ganz hip ist, neuerdings ist der vertikale Transport am Heck. Da gibt es, ich glaube, das nennt sich dann, oder vielleicht heißt auch der Hersteller so Pushrack, da sieht man so diese Räder, die hängen da so hochkant an den Reifen dran und stehen dann so wirklich vertikal ab vom Heck. Das ist jetzt auch nochmal eine Möglichkeit, um Räder am Kastenwagen zu montieren. Hier soll die Montage bzw. das Anbringen der Räder relativ schnell funktionieren und die Türen sind halt frei, weil man die nämlich mit wegschwenkt, die Räder. Darüber hinaus gibt es noch Rahmenträger, ja, das sind also Fahrradträger, die am Kastenwagenrahmen befestigt werden, die man dann wegschwenken kann. Das gibt's auch. Da wäre auch noch die Frage an den Patrick, was man da eventuell zu beachten hat, ja, ob man einfach so an den Rahmen irgendwelche Träger montieren kann. Muss man da irgendwas vom Gewicht her beachten? Ist das möglich? dann, da kommt der Patrick jetzt ins Spiel, Plattformträger ist eine Möglichkeit, glaube ich, einen Träger zu montieren. Der wird auch am Rahmen montiert, ist das richtig?
Ja, also unsere Trägersysteme, die werden ausnahmslos direkt mit der Karosserie verschraubt an nicht beweglichen Teilen. Also wir gehen auch nicht mit unseren Trägern an die Türen oder an die Türblätter. Da kann ich aber dann noch ein bisschen ausführlicher was zu sagen.
Gerne. Und als Premium-Lösung, wenn es denn auch darum geht, viel Gewicht zu transportieren, wenn man gewichtsunabhängig sein möchte, weil das ist bei mir natürlich auch ein großes Thema. Ich habe es schon oft erwähnt, ich hänge immer an der 3,5-Tonnen-Marke. Ja. Da bin ich natürlich mit dem Anhänger relativ flexibel, weil das nicht zum Fahrzeuggewicht zählt. Vielleicht mal ganz kurz zurückgesprungen, Patrick. Ich weiß, ihr stellt keine Fahrradträger für Kupplungen her, aber ihr beschäftigt euch mit Anhängerkupplungen, richtig? Was, ja, was richtig. Muss man da beachten?
Das produzieren wir auch in rauen
Mengen. Produziert ihr. Was muss man beachten, wenn man sich dann doch für eine Anhängerkupplung-Lösung, also für einen Träger, der auf einer Anhängerkupplung sitzt, entscheiden möchte? Was gibt's da zu beachten?
Ja, also zuallererst einmal ist es so, dass bei einer Anhängerkupplung unabhängig davon, was da für eine Stützlast für einen Anhänger freigegeben ist, das ist ja meistens auf einer Anhängerkupplung ein Typenschild, da steht drauf irgendwie ein D-Wert oder eine Anhängelast und auch eine Stützlast. Und so eine Stützlast, da kann auch mal stehen, dass das 150 Kilogramm sind oder auch teilweise noch mehr. Problematisch ist das aber dann, wenn ich da keine Kugel von einer Anhängerkupplung oder von so einem Anhänger draufkuppel, sondern wenn ich da eine Klemmverbindung für einen Lastenträger befestige. Und da ist es so, dass es von Hersteller zu Hersteller, also bei unseren Anhängerkupplungen ist es zum Beispiel so, dass es dort begrenzte Lasten für Fahrradträger auf der Kugel gibt. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht wollen, dass da jemand einen Fahrradträger drauf befestigt, sondern dass es einfach für diese Kugeln, die sind in Europa genormt, die haben einen gewissen Durchmesser, die haben halt einfach irgendwo technisch ein Limit. Und ja, da gibt es von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedliche. Der eine, der gibt 35, 40 Kilo frei, der nächste 50 Kilo. Vielleicht der ein oder andere auch 60 Kilo unter gewissen Voraussetzungen. Da hat man das manchmal bei diesen elektrisch ausschwenkbaren Anhängerkupplungen für Pkw, weil die zusätzlich auch noch aus gehärtetem Stahl bestehen und so weiter. Das sind alles Werte. Da muss man erstmal schauen, was darf mein Fahrzeug überhaupt oder was darf meine Anhängerkupplung überhaupt. Da gibt es in der Regel in den Anhängerkupplungsanleitungen immer irgendwo einen Hinweis. Oder auch beim Pkw, wenn ich jetzt das auf einen normalen, ich sag mal handelsüblichen Kombi beziehe, von welcher Marke auch immer, die haben alle eine Bedienungsanleitung für das Auto. Und da stehen auch diese Lastenträger Maximalgewichte drin. Wir wissen, dass es Fahrradträgerhersteller gibt oder auch, ich nenne es einfach mal Trägerhersteller, die auf die Kugel gehen. Die bieten da Gewichte jenseits der 100 Kilo an. Das sind aber in der Regel Firmen, die selber keine Anhängerkupplung produzieren und auch in Verkehr bringen.
Und also sollte man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, wozu ist überhaupt meine Anhängerkupplung in der Lage? Was darf die überhaupt für ein Gewicht tragen?
Das ist wie, als wenn ich einen Anhänger habe mit Ladebordwänden und sage, wieso, da passen doch, der ist lang und hoch, den mache ich jetzt mit 2 Meter hoch voll mit Sand. Und das ist ein 3,5-Tonnen Anhänger. Man muss halt wissen, Sand wiegt was und was der Anhänger darf. Und da muss man im Zweifelsfall auf eine Waage fahren und gucken, dass man den nicht überlädt. Und ähnlich ist das mit so einer Anhängerkupplung halt auch. Man muss gucken, dass man halt nicht einen zu schweren Fahrradträger dort drauf befestigt.
Zumal wir im Zeitalter der E-Bikes ja jetzt auch mittlerweile von Fahrrädern sprechen, die auch schon per se immer mehr wiegen, gerne mal, ja, durch die dicken Akkus. Gut, die könnte man rausnehmen. Ja. Natürlich sollte man vielleicht auch tun. Der eine oder andere wird es aber vielleicht einfach nicht tun. Und dann sind wir natürlich schnell in Gewichtsbereichen, die vielleicht schon das Maximum überschreiten. Ich weiß es nicht.
Also der klassische Fall ist immer, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und ich sehe ein Auto, wo an den Fahrrädern irgendwelche Gurte dran sind, die am Auto oben an der Dachreling oder sowas nochmal befestigt sind, damit das Ganze nicht so hinten hinterm Auto hin und her federt und wackelt.
Also ich muss mal
ganz... Wenn man den Punkt erreicht hat, dann ist das schon...
Ja.
Ziemlich weit, sag
ich mal. Also, ohne jetzt hier den Hersteller des Trägers, den ich da bisher genutzt habe, den ich auch noch habe, zu nennen, es ist genau der Punkt bei mir. Also ich habe dann gerne mal die Heckkamera an, ja, also ich gucke während der Fahrt mir den Träger hinten an und das ist ein Geschaukel und ein Gewackel da hinten. Da gehört so ein bisschen Optimismus und Mut dazu, zu hoffen, dass das alles am Ende dann noch dranhängt. Bisher ist noch nichts passiert, aber ich gebe dir da recht, das ist eine relativ wackelige Angelegenheit.
Ja.
Wenn man sich jetzt von solch einem Kupplungsträger verabschieden möchte, aus welchen Gründen auch immer, oder vielleicht noch gar nichts hat und sich von vornherein für eine andere Lösung interessiert, was ist denn die beste Alternative dazu?
Vielleicht sollten wir nicht jetzt direkt mit der besten Alternative anfangen, sondern vielleicht das Ganze einfach mal so ein bisschen chronologisch aufarbeiten.
Gerne.
Viele Kunden, die jetzt nicht auf einen Träger auf eine Anhängekupplung ausweichen, haben in der Regel schon so eine Hecktürträger am Fahrzeug, am Werk oder vom Händler. Da gibt's genug Kanäle, wie so ein Ding an so ein Fahrzeug kommt.
Ja.
Man muss halt immer bedenken, so eine Hecktür, die hat auch eine maximale Zuladung, eine Maximalbelastung. Und bei ganz vielen Hecktürträgersystemen steht nicht unbedingt unter einem YouTube-Video, aber zumindest in der Anleitung, den Träger nur im unbeladenen Zustand öffnen, weil die Türen sonst kaputt gehen. Mhm. Angefangen von Türfalzen, wo sich Verklebungen lösen können, Türscharniere, die nachher hängen, Dichtungen, die nachher nicht mehr richtig schließen, weil die Tür hängt, Wasser, was ins Fahrzeug reinläuft, weil die Tür nicht mehr richtig dichtet, weil die Tür hängt. Das sind alles so klassische Folgeerscheinungen von, ich habe einen Fahrradträger an einer Heckwandtür oder einer Rückwandtür vom Kastenwagen und da sind Fahrräder drauf und ich mache den regelmäßig auf und zu.
Ja.
Und das ist dann auch egal, ob ich die Fahrräder hochkant dahinter hänge oder quer auf eine Fahrradschiene stelle. Das Gewicht hängt an der Tür und wenn ich die Tür aufmache, hängt es immer noch alles an der Tür.
Und da machen wir uns mal nichts vor, das werden die meisten machen. Also ich habe ja im Bekanntenkreis auch Freunde, die solche Systeme nutzen. Und natürlich wird jeder auch mit dem Fahrrad die Tür öffnen wollen, weil er eben dann hinten dran muss und nicht für zum Öffnen der Tür erst die Fahrräder abnimmt, um dann die Tür zu öffnen. Also da machen wir uns nichts vor. Die meisten Menschen werden aus Unwissenheit oder aus Gottvertrauen, die Tür einfach so öffnen, ja.
Das steht ja auch meistens oft genug auf irgendwelchen Videos oder auf irgendwelchen Bildern, wo die Leute da irgendwelche Fahrräder drauf haben. Ja, am Ende des Tages, wie gesagt, wenn die Tür kaputt ist, da wird sich der Fahrzeughersteller, Fiat, Mercedes oder wer auch immer, die werden sich da nichts von annehmen, wenn da irgendwelche Fahrradträger an die Türen geschraubt, geklebt, geklemmt sind, reingehängt, wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn das ganze Gewicht auf der Tür ist. So, und auf der anderen Seite ist so ein Träger, der auf die Türen gesetzt wird, ein bisschen günstiger wie ein Träger, der vielleicht ein bisschen aufwendiger an der Karosserie verschraubt wird, wo ich dann vielleicht auch noch einen zusätzlichen Elektrokabelsatz brauche, wie bei einer Anhängekupplung zum Beispiel auch, weil ich bei größeren Trägersystemen hinten auf jeden Fall eine Folgebeleuchtung brauche, weil ich ja sonst mit der Ladung und dem Träger die Rückleuchten verdecke. Dann stellt sich natürlich auch andersherum wieder die Frage, es gibt Heckwandträger oder diese Rückwandträger. Wenn da nichts drauf ist, sehe ich die Rückleuchten. Wenn ich da vier Fahrräder draufschnalle und an dem Fahrrad irgendwie die Satteltasche, Trinkflaschenhalter oder sonst was im Weg ist, sehe ich von den Lampen auch nichts mehr. Dann wäre es in dem Fall sogar wieder Pflicht des Fahrzeughalters zu sagen, ich muss für eine externe Folgebeleuchtung sorgen, als zusätzlichen Leuchtbalken oder sowas, den ich mir aus dem Zubehör kaufe oder von diesem Trägerhersteller, der vielleicht auch für diese Rückwandträger zusätzliche Leuchtbalken noch anbietet. Das sind alles so Themen, da kann man sich mal mit beschäftigen. Man kann es natürlich auch drauf ankommen lassen und einfach so losfahren, weil die meisten anderen machen es auch so. Und ja.
Okay, das zu den, das war jetzt zu dem Thema Fahrradträger auf der Kupplung, / Fahrradträger an der Hecktür montiert.
Genau.
Jetzt habe ich in meiner Sendungsnotiz die sagenumwobenen Plattformträger, wobei wir, das steht jetzt hier zwar noch, ich hatte ja gerade gesagt, Kastenwagen, das würde jetzt aber auch dann schon in den Bereich teilintegrierte Wohnmobile auch mit reingehen, ne? Auch da.
Ja, wir haben, Plattformträger ist jetzt vielleicht nicht der richtige
oder
Begriff.
Wie ist
jetzt einfach mal Trägersystem.
Gerne.
So. Verbessern. Unsere Trägersysteme, die gibt's für nur Fahrräder oder die gibt's halt auch als geschlossene Plattform, gibt's auch als offenes Trägersystem mit einer Laufschiene in der Mitte, wo ich so einen Roller draufstellen kann. Das ist ganz individuell und das hängt natürlich davon ab, was möchte der Kunde haben. Weil jemand, der sagt, ich möchte nur 2, 3 oder 4 Fahrräder mitnehmen hinten und ich möchte diesen Träger auch im beladenen Zustand auf- und zuschwenken können, der braucht vielleicht keine geschlossene Plattform, der braucht einen Träger mit 4 Fahrradschienen drauf und 4 Halterarmen. So, und dann gibt's halt vielleicht auch andere Kunden, die sagen, ich möchte hinten eine geschlossene Plattform haben Und wenn ich auf der Plattform nichts draufgeschnallt habe, keine Kisten, keine Kästen, keine zusammengerollten Zelte, was auch immer, dann möchte ich die Türen öffnen können. Sowas gibt's auch. Den brauche ich dann nicht wegschwenken, ist wieder günstiger, weil ich keine Schwenkfunktion habe. So, und da kann man sich wirklich beim Kastenwagen ziemlich austoben. Und beim Fiat ist es zum Beispiel so, dass wir dort, oder auch bei Mercedes, dass wir dort Trägersysteme bis zu 200 Kilo Nutzlast im Programm haben. Das heißt, ich kann auf den Träger 200 Kilo draufstellen und kann damit durch die Gegend fahren. Das Ganze setzt natürlich voraus, dass die Hinterachse in dem Moment genug Zuladung frei hat. Das Thema habe ich bei jedem Wohnmobil, bei jedem Kastenwagen, theoretisch auch bei einem größeren PKW, wenn ich da sage, ich habe ein Kombi, ich packe den Kofferraum voll, mache hinten noch einen Fahrradträger drauf, Fahrräder drauf.
Habe ich alles maßlos überladen.
Und dann wundert man sich, warum es im Radkasten schleift.
Also sollte man sich auf jeden Fall auch mal mit seinem Fahrzeug auseinandersetzen, ja, wie viel Traglast habe ich noch auf der Hinterachse überhaupt übrig. Ne? Ja,
Thomas, wie hast du das denn ermittelt bei dir? Also vielleicht erzählst du es einfach mal, damit auch alle wissen, wie man vielleicht sowas macht oder auch nicht.
Ja, also ich habe mich da auch nicht großartig mit beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich habe ja, wie gesagt, bislang halt diese Kupplungsträgerfunktion genutzt mit einem, ich sag mal, relativ leichtem Rad. Also wenn ich bei meinem Gravelbike von 10 Kilogramm ausgehe, dann ist es wirklich ein Leichtgewicht plus das Fahrrad von meiner Frau. Ich würde jetzt mal kühn behaupten, dass ich da mich nicht in irgendeine brenzlige Lastsituation gebracht habe. Aber ich gebe dir recht, man hätte das mal recherchieren müssen.
Ich wollte dich gar nicht
aus der Reserve locken.
Nee, ich wollte gar kein Fettnäpfchen hinstellen oder irgendwas, sondern ich wollte einfach, wenn man das noch nie gemacht hat, dann fragt man sich, okay, wie komme ich da jetzt vielleicht hin? Mhm. Patrick, du kannst es gerne mal schildern oder ich kann mal erzählen, wie ich es gemacht habe, egal. Ja.
Also der Klassiker bei uns in der Region, hier in Niedersachsen auf dem Land, wo ich jetzt hier wohne.
Den habe ich auch gemacht.
Das ist so, hier gibt es genug Bauern, genug Genossenschaften, irgendwelche Futtermittelhändler, die haben alle große Wagen, wo die ihre LKWs draufstellen oder Kieswerke, die haben sowas auch häufig. Mhm. Und da kann man mal fragen, ob man sich da mal auf eine Waage stellen darf mit dem Fahrzeug. Und wenn man dann einfach mal nur mit der Hinterachse und nur mit der Vorderachse auf dieser großen Wiegeplatte steht und dann auch noch natürlich einmal das Gesamtgewicht vielleicht nochmal zum Vergleich nimmt, dann hat man schon drei ziemlich gute Werte, mit denen man arbeiten kann.
Ganz genau, das war auch mein Vorgehen. Ich wohne zwar nicht in Niedersachsen, aber bei uns war es die Müllannahmestelle, also die kommunale Müllannahmestelle. Wenn man da ja mehr hinbringen will, dann wollen die das ja auch wiegen. Und wenn man da mal nett fragt und vielleicht dann, naja, weiß ich nicht, könnte man vielleicht auch was in der Kaffeekasse hinterlassen. Und dann kann man das genauso machen. Und ich glaube, die Genauigkeit dieser Wagen ist ausreichend, ob die jetzt auf ein Kilo genau ist. Aber ich meine, das ist auch wahrscheinlich der Unterschied, ob ich das Fahrzeug gewaschen habe oder nicht. Ob das ein Kilo mehr wiegt oder nicht. Insofern, ja, genau so habe ich es gemacht.
Wobei wichtig ist immer, man sollte sich da nichts vormachen und immer im reisebereiten Zustand mal wirklich wiegen.
Ja.
Weil genau, das bringt nichts, wenn man sagt, so Urlaub ist vorbei, Wassertank ist leer, Schränke sind gerade leer und ich habe auch nichts zu essen und zu trinken im Auto. Jetzt mal eben schnell auf die Waage fahren, ich habe gerade Zeit. Das ist eine Annahme, die das hilft dann nachher nicht mehr viel.
Das haben wir tatsächlich auch gemacht. Ich bin ehrlich, ich habe nur diesen einen Schritt übersehen und vergessen, die Achsen mal einzeln zu wiegen. Also ich war schon auch bei uns hier auf dem Schrottplatz und habe mal das Fahrzeug gesamt gewogen, auch im abfahrbereiten Zustand kurz vorm Urlaub, weil ich ja dieses besagte Problem des Gesamtgewichtes habe, wo ich immer an diesen 3,5 Tonnen kratze. Also da gebe ich euch recht, also eine öffentliche Waage regelmäßig zu nutzen und dann jetzt noch mit dem Tipp, einfach auch mal die Achsen einzeln zu wiegen, ist eigentlich ein guter Tipp. Das werde ich beim nächsten Mal.
Auch mal so, wenn man irgendwo mal in eine Kontrolle kommt, die gucken auch nach den Achslasten, nicht nur nach dem Gesamtgewicht. Mhm. Und das kann in einigen Ländern doch schon sehr, sehr teuer werden. Mhm. Und ist auch, ich sag mal, insgesamt für die Fahrsicherheit, ist es ja auch schöner, wenn man weiß, okay, das Gesamtgewicht passt und die Achslasten passen auch. Wobei bei einem Kastenwagen ist das in der Regel nicht ganz so dramatisch wie jetzt bei einem voll- oder teilintegrierten Reisemobil, was jetzt irgendwie im Bereich 7,50 Meter aufwärts unterwegs ist.
Mhm. Weil da einfach hinten schon so viel Material rüberhängt,
ja, genau.
Was nach natürlich auch das Gewicht ein bisschen...
Und diese tolle Heckgarage ist halt natürlich auch noch, die sehr viel Stauraum und Volumen bietet. Und das alles natürlich ganz, ganz, ganz hinten am Heck. Und das drückt dann zu 100% alles auf der Hinterachse. Das kann wirklich dazu führen, dass einige Fahrzeuge, ich sag mal, im reisebereiten Zustand auf der Vorderachse unterladen sind und auf der Hinterachse überladen, teilweise, wenn die ungünstig gepackt sind. Das geht wirklich so weit, dass dann bei einigen Fahrzeugen, dann, wenn das mal zu nass wird oder sowas, dass dann vorne schnell mal die ESP-Lampe auf einmal angeht und man wundert sich. Das liegt einfach daran, dass der ganze Wagen vorne zu leicht ist und die ganze Lenktraktion, die lässt dann nach.
Also wir halten fest, wenn ich mich für so ein System interessiere, dann wäre es sinnvoll, sich vorher vielleicht mal mit dem Gewicht meines Fahrzeugs zu beschäftigen. Im Sinne von,
auf jeden Fall.
Man kann ja einiges schon mal, denke ich, auch ableiten aus den Papieren und je nach Fahrzeugtyp und Länge etc. Beziehungsweise das selber mal auswiegen, wie wir es gerade geschildert haben, an öffentlichen.
Also in den Papieren stehen ja nur drin die maximalen Achslasten, die zulässigen.
Ja.
Die tatsächlichen Achslasten, wie gesagt, auch speziell fahrbereiter Zustand, die findet man eigentlich nirgendwo. Von
ja sehr
neuen leeren Fahrzeugen, ne? Also, ja, aber das hört ja schon in dem Moment auf, wo ich da oben eine Solarplatte aufs Dach schraube.
Ja, oder Beifahrer mitnehme und so weiter, ne? Oder Volltanke oder nicht Volltanke und so weiter. Also da sind ja sehr individuelle Entscheidungen, ne, die man da treffen kann. Auch diese Sache mit 20 Liter gefülltem Wassertank losfahren und so, das kann man ja so machen. Dann spart man natürlich 80 Kilo, ne? Aber hat dann halt auch nur 20 Liter Wasser dabei, ne? Also das
ist immer die Frage,
jeder wie man mal wissen,
unterwegs das ist.
Ganz genau.
Und das ist auch normalerweise so, wenn sich jetzt bei uns ein Kunde telefonisch meldet, also wir verkaufen und vertreiben unsere Produkte auch direkt an Kunden, nicht nur an Händler oder Großhändler, sondern wer eine Frage hat, auch unabhängig davon, ob er das später bei seinem Haus- und Hofhändler nachher montieren möchte und sich vielleicht nicht sicher ist, gerne auch direkt bei uns anrufen, Fragen stellen oder eine E-Mail schreiben. Hier, ich habe das und das Fahrzeug mit den und den Achslasten. Was meint ihr, kann ich da so und so einen Träger dran machen? Dann kriegt man in der Regel schon eine vernünftige Aussage von uns.
Ja, also auf jeden Fall Hausaufgaben machen und die entsprechenden Daten mitbringen und dann kann man nach einer Lösung suchen. Vielleicht ist jetzt tatsächlich der Punkt gekommen, wo wir den Axel mal nach seiner Erfahrung fragen und von ihm berichten lassen, denn der Axel hat es ja schon mal erwähnt, er wäre bald bei einem Lastenträgersystem gelandet.
Magst du das? Ich war stolzer Besitzer eines Heckträgersystems, genau. Ja. Der Firma Savico.
Ja.
Und wieso war? Das ist ja die Frage, ne?
Ja, genau, das ist die große Frage. Dann erzähl doch mal bitte, Axel, weil das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht so trivial und einfach ist, einfach zu sagen, ich schaffe mir jetzt so eins oder ich bekomme das vielleicht durch irgendeinen Zufall und lass mir das jetzt irgendwie da dran montieren. So einfach ist es eben nicht, ne?
Ja, also es ist ja so, wir sind ja zu fünft unterwegs und du hast es schon angesprochen, fünf Fahrräder zu transportieren ist vielleicht komplizierter als zwei. Und die meisten Fahrradträger bieten vier Möglichkeit für den Transport von vier Fahrrädern. So, das heißt, da fehlt immer noch eins. Deshalb habe ich mir ja, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, so ein Klapprad oder Faltrad, wie die heute heißen, gekauft, was ich in der Heckgarage habe, das ist auch, Thomas kennt es, es ist nicht so ein Rentner-Style-Ding, sondern es ist eigentlich recht stylisch, sieht so ein bisschen Rennrad aus, ein bisschen zu kleines Rennrad, 26 Zoll von der Firma Tern, kann man also auch zusammenklappen und kann man auch in einem PKW beispielsweise transportieren. So, das heißt, wir müssen nur noch vier Fahrräder mitnehmen, aber bei uns ist es so, dass man vier Fahrräder wahrscheinlich, wenn man viel Ehrgeiz hat, auch wirklich auf den Träger hinten drauf bekäme. Ein Fahrrad aber, das nehme ich meiner liebsten Ehefrau, ist so ein wunderbares Hollandrad. Also so richtiger schöner Stahlrahmen, ultra lang, breiter Lenker, alles Stahl, ja. Und Thomas weiß schon, worauf ich hinaus will. Das Ding wiegt 25 Kilo und es ist kein E-Bike. So, der Träger, da steht dran, 60 Kilo. Das heißt, wenn 25 Kilo schon das eine Fahrrad sind, dann muss ich entweder meinen Kindern wirklich richtig gute Fahrräder kaufen.
Carbonräder.
Genau, alles aus Carbon. Warum brauchen die nur 5 Minuten zur Schule? Tja, naja, nee, also entweder das oder es passt halt einfach nicht. Und die Fahrräder werden natürlich bei Kindern dann auch schnell größer und schwerer. Das heißt, es passt einfach nicht, da vier Fahrräder hinten drauf zu machen. So, also es passt weder
zumindest nicht mit dem Träger, den du da hattest.
Genau, es ist so ein, den habe ich auch immer noch. Das ist so ein Heckträger, der hinten an der Fahrzeugwand befestigt ist. Ne, das ist ja so der Klassiker eigentlich bei aufgebauten, also bei Nicht-Kastenwägen sozusagen.
Aber das ist dann kein Träger von Savico in dem Fall.
Natürlich nicht. Fiamma, glaube ich, ist es. Ja.
Also ja, das 60 Kilo bei zwei bis drei Rädern.
Genau, bei 2 bis 3 Rädern funktioniert das, bei 4 Rädern funktioniert es nicht. Also da müsste ich dann auch alle Lenker krumm drehen, also alle Lenker quer drehen und vielleicht noch ein paar Pedalen abbauen und sowas. Das kann man natürlich machen, aber das will man ja nicht, weil das ja ein Riesenaufwand ist. So. Also ist unsere Lösung immer, wir haben 3 Fahrräder hinten auf dem Heckträger und wir haben ein Fahrrad, ganz normales Fahrrad, hinten in der Heckgarage, schlauerweise das schwerste, und wir haben zusätzlich mein Klapprad, ja. Und ich habe auch schon mal die Achslasten in so einem Zustand gewogen und so, es passt alles. Wir haben ja extra aufgelastet die Hinterachse, insofern passt das. Ja, das ist die Ausgangsposition gewesen. Und dann war ich für den Herbsturlaub dabei, meine Fahrräder da hinten auf den Heckträger zu puzzeln. Das ist ja jedes Mal, wenn die Fahrräder sich verändern, also Kinder andere Fahrräder kriegen, ist das ja jedes Mal ein neues Puzzlespiel, weil du jedes Mal wieder herausfinden musst, wie rum du die Fahrräder da drauf machst, wie die Pedalen stehen müssen, so. Und da kamen Leute vorbei mit dem Fahrrad und drehten und fragten mich, ob ich Interesse an so einem Heckträgersystem hätte. So ganz unvermittelt. Und so ein älteres Ehepaar. Und erzählt mir dann, sie hätten so ein Heckträgersystem, hätten das jetzt zu verkaufen, weil sie das nicht mehr brauchen. Sie haben jetzt andere Fahrräder, die sie jetzt in ihre Heckgarage kriegen. Das ist ja noch eine Variante, dass man die in die Heckgarage genau, tut.
Genau, ne? Haben wir auch in der Notiz hier stehen. Ja, gut, dass du genau. Schon erwähnt hast.
Und wir wollten ja jetzt in die Herbstferien fahren und haben mal drüber nachgedacht. Wir haben dann Nummern ausgetauscht so und haben mir gesagt, ach, das können sie unten einfach dran schrauben, hinten an dem Rahmen wird das befestigt und dann haben sie so und super. Und ich habe da dann so ein bisschen drüber nachgedacht und fand das auch eine super Lösung. Also Thomas, du hattest ja schon über den Anhänger nachgedacht oder hattest ihn schon, weiß ich gar nicht genau, auf jeden Fall. Ja, das hat natürlich schon Vorteile, wenn man das hinten auf so eine Plattform stellt, das muss man nicht so hoch machen, das ist natürlich einfacher, das Ding kann 100 Kilo, das ist auch irgendwie sympathischer, wenn das hinten am Fahrzeugchassis befestigt ist, als wenn das an der GFK-Rückwand dran geschraubt ist, also für mich jedenfalls ist das sympathischer. Und man könnte vielleicht auch mal über einen Roller nachdenken, den man vielleicht mitnimmt, wenn man keine 4 Fahrräder und so wie du das auch gemacht hast. Und das ist natürlich schon interessant. So. Und dann haben wir uns entschieden, wir kaufen das Ding einfach. Ja, also wir diskutieren da jetzt nicht. Die wollten das ja verkaufen. Also sie hatten darüber nachgedacht, das jetzt bei Kleinanzeigen oder so zu verkaufen. Und dann haben wir gedacht, gut, also entweder wir kaufen das jetzt oder wir kaufen es nicht. Und dann haben wir es halt einfach gekauft. So war der Ausgangspunkt. Und da wusste ich noch nicht, wie man es montiert. Also der Besitzer hatte gesagt, ja, das wird da dran geschraubt. Und ich hatte mal geguckt, ja, da waren auch so Löcherchen in dem Rahmen. Da hätte man wahrscheinlich die Schrauben und so. Das hätte wahrscheinlich funktioniert. Und dann habe ich nicht gemacht, was der Patrick gerade gesagt hat. Und darum kann ich diese Empfehlung nur noch mal wiederholen. Ich habe nicht der Firma Savico geschrieben, sondern ich habe meinen Händler angeschrieben. Und auf die Antwort vom Händler warte ich, glaube ich, heute noch. Die habe ich nämlich noch nicht bekommen. Aber irgendwann hatte ich keine Geduld mehr und habe die Firma Savico angeschrieben. Und da habe ich auch sofort eine Antwort gekriegt und auch eine richtige Antwort. Und die richtige Antwort war, oh, 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 oh. Genau. Und Patrick, ich sag dir jetzt einfach mal, also ich habe dem Kollegen geschrieben, also ich habe ein Alkovenmobil und der Überhang ist ungefähr 2 Meter. Das ist ja eigentlich egal, ob es ein Alkoven ist oder nicht, aber der Überhang ist ungefähr so 2 Meter. Und ich habe noch 150 Kilo Luft auf der Hinterachse.
Ja. Kann man versuchen, aber dann kann man nichts auf den Träger draufstellen.
Das war das, was dein Kollege mir auch gesagt hat. Das macht so keinen Sinn, weil man natürlich eine Sache nicht bedacht hat oder das wusste ich einfach nicht. Das wirst du vielleicht gleich auch nochmal besser darstellen. Es macht Sinn, wenn man drüber nachdenkt, dass ein Hersteller, wie jetzt bei mir Forster oder das ist bei allen Herstellern wahrscheinlich gleich, die nehmen natürlich leichte Teile, um diese Garagen abzustützen. Also die nehmen natürlich nicht die dicksten Edelstahl-T-Träger, die sie irgendwie am Markt finden können, sondern möglichst leichte Materialien. Und das, sagte mir dein Kollege, ist nicht möglich, daran euren Heckträger, also an meiner Variante, euren Heckträger zu befestigen, sodass da diese Rahmenverstärkung erforderlich ist.
Ja, das ist in dem Fall richtig. Es gibt Hersteller, die setzen sogenannte Leichtbau-Rahmenverlängerung unten unter ihrer Aufbaukonstruktion ein, speziell im Bereich unter der Heckgarage, also das Originalfahrgestell von Fiat oder Mercedes, das hört meistens so 60, 70, 80 Zentimeter hinter der Hinterachse auf. So, wenn ich jetzt schaue und habe ein Wohnmobil mit einem Hecküberhang von 2 Metern, dann muss da irgendwas sein, damit die ein Auto draufbauen können oder so eine Wohnkabine. So, ja. Und es gibt auch Hersteller, die setzen dort tragfähige Fahrgestellverlängerungen ein. Das hängt teilweise aber auch mit dem Fahrgestell zusammen. Das sind dann meistens Fahrzeuge, die von sich aus schon so ein bisschen robuster unterwegs sind. Mercedes oder MAN, VW Crafter Fahrgestelle. Da findet man häufiger mal Rahmenverlängerung drunter, wo man mehr oder weniger direkt die Befestigungselemente für den Träger montieren kann. Wenn ich da keinen Träger habe oder keinen Rahmen habe, dann kann ich da natürlich auch nichts festschrauben. So, und wenn ich so einen Rahmen unterm Auto habe, entweder nachgerüstet oder ab Werk, dann kann man entweder eine Anhängerkupplung dort später montieren oder halt so einen Lastenträger, eins von beiden. Beziehungsweise man kann auch Halter für die Träger neben die Anhängerkupplung schrauben, sodass man sagen kann, ich habe eine Anhängerkupplung am Fahrzeug, vorausgesetzt, wie gesagt, dass mit den Radlasten passt alles und den Achslasten. Und dann kann ich halt bei nach Bedarf halt meinen Rollerträger da hinten befestigen. Also das ist diese Befestigungselemente für unsere Träger, die werden seitlich am Rahmen verschraubt und dann kann ich so einen Lastenträger innerhalb von einer Minute da an- und wieder abbauen. Das ist einfach rechts und links so eine Klemmschraube und so ein Stecksplint, den man da rausziehen muss. Und dann kann man den gesamten Träger so mit zwei Leuten abziehen und quasi zu Hause lassen. Und dann halt wieder die Anhängerkupplung zum Beispiel nutzen, um, was ich, einen 2-Tonnen-Anhänger mit dem Auto drauf oder sowas zu ziehen, anstelle vom Rollerträger oder einen Träger für 4, 5, 2, 3 Fahrräder, je nachdem, was man so haben möchte.
Genau, der Kollege hat
auch wieder bei dem Thema Gewicht, weil viele denken auch im ersten Moment gar nicht daran, ja, ich habe jetzt eine Hinterachslast frei, jetzt kann ich da was mitnehmen, der Roller wiegt, was weiß ich, 130 Kilo. So, der Träger selbst hat aber auch noch ein Eigengewicht und natürlich diese Rahmenverlängerung oder diese Rahmenverstärkung dort unten, die wiegt natürlich auch noch mal wieder was. Und das ist natürlich je nach Aufbaulänge dann verschieden. Klar, kurzer Aufbau wiegt weniger wie langer Aufbau. Und das läppert sich nachher. Da sind mal schnell zwischen 60 und 100 Kilo zusammen. Also beides Träger inklusive Rahmenverlängerung, wenn man da natürlich jetzt alles noch aus dem Vollen schöpft. Es gibt noch verschiedene Rüstsätze für Roller und so weiter. Und ja, man muss sich einfach im Klaren sein, ich habe das Gewicht vom Roller, ich habe das Gewicht von dem Trägersystem und der Rahmenverlängerung. Das alles drückt auf meine Hinterachse. Und vorne werde ich dann leichter in dem Moment.
Ja, plus ich habe ja auch noch eine Hebelwirkung, ne? Also dadurch,
ja, deswegen das ja alles werde ganz ich ja vorne leichter ist, dadurch. Denn
genau, habe ich dann ja auch an Gewicht dann auch so eine Hebelwirkung, genau. Ja, also das fand ich sehr gut, dass er das so deutlich kommuniziert hat und mir dann auch ganz klar gesagt hat, dass das keinen Sinn macht. Und deshalb ist auch das, was Thomas angesprochen hat, wieso war. Deshalb war ich Besitzer dieser Plattform. Das machte eben bei mir leider keinen Sinn. Und das, ich habe mir so gedacht, eigentlich kann man wahrscheinlich sagen, wenn man kein Wohnmobil, also wenn man jetzt so ein aufgebautes Wohnmobil hat, also teilintegriert, vollintegriert oder einen Alkoven, dann macht ist wahrscheinlich in der Tendenz, wenn man 4,25 Tonnen oder 4,5 Tonnen hat, dann kann man da wahrscheinlich drüber nachdenken. Wenn man das nicht hat, denke ich, also wenn man Maxi-Fahrwerk hat, dann macht es wahrscheinlich Sinn, darüber nachzudenken. Und wenn man aber so ein Light-Chassis hat wie ich und was nur vielleicht aufgelastet ist oder noch nicht mal aufgelastet ist, dann macht es wahrscheinlich in der Tendenz weniger Sinn, würde ich jetzt mal so für mich
ausfolgern.
Würdest du das teilen?
Die Kombination langes Fahrzeug und Leitfahrgestell, dann kann man sich das Wiegen meistens schon sparen.
Ja. Ich habe ja nur ein nicht ganz so langes Fahrzeug. Ja, ich habe nur einen 6 Meter Kastenwagen mit einem Leitchassis und habe trotzdem massives Gewichtsproblem. Und es ergab sich ja im vergangenen Sommerurlaub auf Korsika, dass neben uns ein Schweizer Pärchen dann ihren Roller aus der Heckgarage holten und mit dem Roller immer durch die Gegend knatterten und wir uns dachten, das ist echt cool, das würde ich auch gerne so machen. Und er hat uns glaubhaft versichert, dass er nicht aufgelastet hat und trotzdem mit dem Gewicht klarkommt, mit dem Roller in der Heckgarage. Muss ich mir jetzt so abnehmen, mag sein.
Wahrscheinlich hat er die Achslasten nicht gewogen, ist auch sehr beliebt in Facebook-Gruppen, immer nur das Gesamtgewicht zu wiegen.
Ja.
Das würde bei uns auch hinkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also von dem Gesamtgewicht sind wir gar nicht so weit über den 3,5 Tonnen gewesen. Aber es ist einfach so, dass das von der Achslast hinten überhaupt nicht passt. Das ist ja das, was der Patrick auch gerade schon angedeutet hat. Also wenn das Ding 2 Meter hinten überhängt und so, dann und die Heckgarage ist hinten, da brauchen wir nicht lange diskutieren und die Fahrräder hängen hinter der Heckgarage. Also ich glaube, da braucht man
natürlich nicht immer die Möglichkeit, noch irgendwie mit Zusatzluftfedern oder Zusatzfedern generell da noch was aufzulasten bei einigen Hinterachsen. Wenn man natürlich von Anfang an plant, später mal einen Rollerträger oder sowas am Fahrzeug zu befestigen, und auch jenseits der 3,5 Tonnen unterwegs zu sein, dann sollte man wirklich tunlichst darauf achten, sich dann das Heavy-Fahrgestell direkt zu kaufen, weil das einfach später deutlich mehr Optionen bietet und auch einfach mehr Reserven vom Fahren her, auch vom Fahrwerk her. Weil wenn ich bedenke, ich habe ein Leitfahrgestell und lade das voll aus auf 3,5 Tonnen oder mehr aufgelastet, dann fahre ich bei den Federn natürlich mehr oder weniger die ganze Zeit auf Anschlag. Und das ist natürlich dann auch, was Federweg und Fahrkomfort angeht, nicht unbedingt so optimal wie jetzt ein Fahrzeug, was deutlich mehr Reserven noch auf der Hinterachse hat oder auf der Vorderachse.
Interessanter Aspekt. Wie gesagt, wenn man
Thomas, soll ich vielleicht noch ganz kurz was sagen, zu was mich das gekostet hätte, wenn es denn
funktioniert hätte? Hatte der Kollege vom Patrick ja wunderbarerweise aufgeschlüsselt.
Genau. Vielleicht sage ich mal ganz kurz was. Ich glaube, wir haben ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig. Ich meine, wir haben für die gebrauchte Plattform mit den Fahrradhalterungen und auch mit einer Rollerhalterung haben wir ungefähr 500 Euro bezahlt. Also gebraucht, ne? Das mit dem, was an den Rahmen dran gekommen wäre. Dazu wäre jetzt gekommen so ungefähr 1300 Euro für diese Rahmenverlängerung, den E-Satz und die Montage. Also nur damit man ungefähr einen Vorstellung hat, das kann jetzt niemand einklagen bei uns, dass er es für den Preis gemacht kriegt, aber damit man mal eine Vorstellung hat, dann wären wir so bei 1800, sagen wir mal 2000 Euro hätte das gekostet, diese Plattform hinten dran zu bauen.
Wobei die Montage alleine wahrscheinlich von der Rahmenverlängerung und auch von dem Elektrokabelsatz schon mit 400-500 Euro wahrscheinlich zu Buche geschlagen hat bei der ganzen Geschichte. Es gibt ja auch den einen oder anderen, der sagt, Mensch, ich bin Kfz-Mechaniker oder ein Kumpel von mir, der weiß, wie man so einen E-Satz einbaut. Ich kaufe das, ich lasse mir das nach Hause schicken und baue das selber ein. Das kann man auch. Also wir verkaufen die Sachen auch direkt an Privatpersonen. Wenn jetzt jemand sich das zutraut, man kann im Zweifelsfall vorher die Anleitung von uns bekommen, kann man sich das mal anschauen und dann gegebenenfalls auch selber einbauen, wenn man das möchte. Dann wird man halt nicht die Montage bezahlen, sondern lediglich die Versandkosten für die Teile. Und es ist für uns auch absolut kein Problem, wenn bei uns jemand anruft oder uns eine E-Mail schreibt mit einem Screenshot drin von irgendeinem Träger, den er bei eBay gefunden hat von uns oder sowas, wo er sagt, hier, das Ding will ich kaufen, passt das an mein Auto dran und wenn ja, was brauche ich dann noch für? Dann helfen wir dann natürlich.
Der Kollege von Patrick hatte dir dann auch gleich noch eine Empfehlung ausgesprochen.
Genau. Da bin ich nicht drauf eingegangen. Das ist im Prinzip, also ich habe mich bedankt dafür, aber ich habe sie nicht umgesetzt. Das ist die Empfehlung, die du ja letztlich für dich wahrgenommen hast und das auch gleich darstellen wirst. Also was jetzt bei mir möglich gewesen wäre, wäre eine Rahmenverlängerung mit einer Anhängerkupplung halt. Ne? Dazu braucht man natürlich auch so einen E-Satz und sowas. Und ich versuche das gerade hier zu überschlagen. Ich glaube, das wäre ein bisschen teurer geworden. 600, es wären ungefähr 1,8, 1,9 gewesen, nur für diese Anhängerkupplung letztlich. Genau.
Dann hätte ich Dann müsste man da noch einen Anhänger haben zum Dranhängen.
Habe ich tatsächlich einen Anhänger zum Dranhängen. Nicht so einen schönen wie der Thomas, aber einen ganz normalen. Aber das ist natürlich so eine Sache, wenn man mit so einem, ich will jetzt nicht sagen langen Wohnmobil, aber mit so einem größeren Wohnmobil plus Anhänger. Nee, das war. Das
hat ein gespannter Handschuh.
Genau, das war nicht so das, was ich machen wollte. Ja.
Diese Erfahrung habe ich ja nun gemacht. Ich muss es nochmal betonen, weil ich keine andere Wahl habe, ja, aufgrund des Gesamtgewichtproblems, habe ich, wenn ich denn wirklich tatsächlich einen Roller und Fahrräder mitnehmen möchte, habe ich prinzipiell keine andere Wahl, als mit dem Anhänger zu fahren. Und jetzt ergab sich ja das Schicksal, dass ich zu der Firma Alco gekommen bin und mir von Savico den Wheelie habe zugelegt. Und das ist eigentlich ein interessantes Konzept. Vielleicht kann der Patrick das mal erklären und vielleicht auch angeschlossen mit der Frage. Ich habe damals bei der Auswahl des Anhängers, habe ich überlegt, den Wheelie oder den Trigo, das ist ja noch ein Anhänger, den ihr anbietet. Und man muss fairerweise natürlich sagen, das hatten wir gerade schon erwähnt, man könnte ja rein theoretisch auch eine Eigenkonstruktion, einen klassischen Anhänger, könnte man natürlich auch in Erwägung ziehen. Aber vielleicht mal der Wheelie und der Trigo, den ihr anbietet. Was sind das für Anhänger? Was können die? Was ist der Unterschied?
Das sind beides spezielle Anhängersysteme. Die sind für den Camper eigentlich optimiert und auch entwickelt worden damals von uns. Und zwar sieht das wie folgt aus, dass ich einen kurzen, kompakten Anhänger habe, wo ich die Fahrräder nicht längs, sondern quer drauf stelle. Also ähnlich wie bei so einer Heckplattform. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich auf dem Campingplatz oder auch in der Halle oder zu Hause auf dem Hof nicht so einen 3,50 Meter, 4 Meter langen Anhänger da irgendwo hinstellen muss oder hinter mir herziehen muss oder gegebenenfalls auch auf der Fähre die Meter für den Anhänger mitbezahlen muss, sondern wirklich nur den Platz nutze oder verbrauche, den ich wirklich für den Transport dieser Dinge benötige. Weil 4 Fahrräder oder ein Roller oder auch ein großes Motorrad, alles so Dinge, die man da draufstellen kann auf diesen Anhänger, die sind im Quertransport wirklich so kompakt, dass ich eine Ladefläche habe, die ist nachher 80 Zentimeter lang. Da kriege ich 4 Fahrräder drauf. Und zusätzlich habe ich auch noch Halter für diese Fahrräder, dass ich vor dieser Anhängerplattform auch noch Fahrräder befestigen kann. Oder alternativ auch hinter der Plattform. So dass ich im maximalsten Ausbaustufen kann ich da bis zu 8 Fahrräder mitnehmen auf dem Teil. Oder 4 Fahrräder und ein großes Motorrad, was ich, eine BMW GS, eine Harley Heritage Softail oder sowas. Das kann man alles gleichzeitig drauf mitnehmen. So, wenn ich jetzt dieses ganze Gewicht, was ich unter Umständen vielleicht auch früher auf einer Heckplattform hatte am Fahrzeug, und ich musste dieses Fahrzeug vielleicht auch auflasten vorher. Und dann ist es ja so, ein aufgelastetes Fahrzeug über 3,5 Tonnen, es darf ja nur noch 100 fahren auf der Straße. Mit Anhänger nur noch 80. Und wenn ich jetzt einfach rückwärts denke und mir vorstelle, ich habe ein Auto, das ist aufgelastet, was ich auf 3,85 Tonnen, weil ich komme sonst hinten mit meinem Fahrradträger für 4 Fahrräder nicht mehr zurecht oder sowas, dann darf ich mit dem Ding 100 fahren, ohne Anhänger, habe aber eine Go-Box drin, habe andere Themen wie irgendwelche Brücken, wo ich nicht drüber herfahren darf oder Überholverbote. Ich habe ein großes Auto über 3,5 Tonnen, das ist auch von der Führerscheinklasse für den einen oder anderen auch ein Hindernis. Nicht jeder darf über 3,5 Tonnen fahren. Und da gibt es wirklich sehr viele Kunden mittlerweile, die den Schritt gehen und sagen, okay, ich würde eigentlich gerne ein Heckträgersystem haben, weil wird halt gut aussehen am Auto, aber das Ergebnis ist mit dem Anhänger das gleiche. Ich habe 3,5 Tonner, den ich dann vielleicht nicht auflasten muss, den werde ich nicht die ganze Last hinten auf die Hinterachse draufschnalle, sondern ich habe eine Anhängerkupplung und hänge einen Anhänger dahinter. Dieser Anhänger, der kann auch eine 100 km/h Zulassung haben. Das heißt, ich darf mit Hänger 100 fahren oder mit dem aufgelasteten Wohnmobil 100 fahren. Es kommt aufs Gleiche drauf hinaus. Vorteil ist aber, ich darf dieses Gespann fahren, wenn ich einen normalen Führerschein habe. Und das ist für wirklich sehr viele Leute mittlerweile ein ganz großer Punkt, weil auch vielleicht die Kinder oder Enkelkinder mit diesem Wohnmobil fahren dürfen oder sollen oder die Frau damit fahren soll. Und der Mann hat halt einen Führerschein, der darf bis 7,5 Tonnen. Die Frau darf das nicht, also darf das Auto auch nur 3,5 Tonnen maximal wiegen. Dann landet man irgendwann beim Anhänger und hat dann natürlich die Möglichkeit, auf so einen Anhänger unter Umständen, wenn ich einen Anhängerführerschein habe, dann kann ich da auch noch mehr mitnehmen. Dann kann man bei 3,5 Tonnen 2 Tonnen Anhängelast realisieren und deutlich mehr mitnehmen als beim aufgelasteten 4,5 Tonner.
Also alles individuell zu betrachten, was man für Anforderungen hat, was man für Grundvoraussetzungen hat, auch vom Fahrzeug oder, wie du auch gesagt hast, vom Führerschein her. Ist der Anhänger zumindest mal eine Alternative, um mehrere Zweiräder oder es kann auch nur ein Zweirad sein, es kann ein großes Motorrad sein, wie du sagst, oder es kann wie in eine unserem Falle. Wir haben den Wheelie ausgerüstet mit dem Rollersatz und einem Fahrradrüstsatz für 2 Fahrräder. Das heißt, wir haben das jetzt auch im letzten Urlaub am Gardasee dann so praktiziert, also bewusst mal den Roller aufgeladen und 2 Fahrräder, einfach auch mal zu sehen, wie das praktikabel ist, wie das funktioniert. Und wie du schon gesagt hast, man kann das natürlich dann auch noch weiter nach oben spinnen mit noch mehr Fahrrädern. Oder ich sehe es hier auf dem Foto mit, es gibt ja mittlerweile auch diese Motorräder mit 3 Rädern. Ne? Wie heißen die Dinger eigentlich?
Ja, MP3, das ist aber schon auch mittlerweile weit über 10 Jahre her, dass es die gibt.
Ja.
Was auch immer ein Riesenthema ist für einige, das Thema, wie kriege ich mein großes, schweres Motorrad oder mein 350 Kubik Roller-Scooter eigentlich oben auf diesen Anhänger drauf? Da gibt es dann halt auch Systeme, wenn man sagt, ich traue mir das nicht mehr zu, so ein Ding da zu zweit mit Kupplung über so eine Klapprampe hoch. Dann gibt es halt auch Systeme, wo man sagt, ich möchte das mit der Handkurbel und Seilwinde da irgendwie in so einem Schienensystem auf so einem Laufschlitten da hochziehen.
Ja, habe ich schon mal gesehen. Da wird also das Motorrad wirklich unten auf dem Laufschlitten quasi befestigt. Genau. Ne? Und die Winde zieht dann entweder gibt's das auch motorisch, glaube ich, nicht nur, oder gibt's
das? Doch, das kann man theoretisch auch mit einer Elektroseilwinde machen.
Genau, da kann man.
Praktisch ist in der Regel eher die Handseilwinde, okay, weil da muss ich da nicht irgendwo noch eine Batterie am Anhänger, ja, okay, mit unterbringen und sowas.
Also dann kurbel ich halt diesen Schlitten halt über die Rampe dann bis auf den Anhänger hoch und habe somit nicht das Thema. Das ist jetzt schon ein bisschen, das war für mich jetzt auch eine Herausforderung, zum ersten Mal den Roller da zu beladen über die Rampe.
Wie gesagt, ich habe. Wenn man den Dreh raus hat, ist es eigentlich nicht so schlimm.
Das ist es.
Ich mache das regelmäßiger mal hier, weil irgendwie für irgendwelche Messen oder für irgendwelche Versuche machen wir mal irgendwo einen Roller drauf, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Auch speziell, wenn man zu zweit ist, also so ein Roller alleine verladen, ist immer so eine Sache. Deswegen gibt es auch diese Verladevorrichtung.
Es sollte und oben zumindest einer den Roller annehmen und festhalten, ehe ich dann zumindest mal vorne die beiden Spanngurte befestigt habe, ja, dass der Roller dann schon mal gehalten wird. Also ich habe das dann von der Praxis her.
Theoretisch noch so einen Rollerhalterarm für, der das dann festhält.
Das, den gibt es auch?
Genau, oder optional, wie gesagt, diese Verladevorrichtung auf dem Schlitten. Der kann halt, wenn er in diesem Schlitten drin steht, nicht mehr umfallen.
Das hatte. Und
dann kann man halt auch Motorräder bis zu 370 Kilo damit verladen.
Das hatte mir dein Kollege, als ich mich habe beraten lassen, telefonisch hatte mir das wohl angeboten. Und ich hatte dann auch auf YouTube Videos angesehen über diese Schlittenfunktion, habe aber dann auch gedacht, komm, also so fit fühlst du dich noch, so ein Ding selber zu beladen. Das Einzige ist wirklich, dass wenn das Ding dann oben ist, dass man den entweder von einer zweiten Person gehalten haben muss, den Roller, oder wenn du sagst, es gibt einen Arm, das ist noch ganz interessant, da muss ich mich dann nochmal mit beschäftigen.
Wobei so ein Arm ist nur, wenn ich zum Verladen, das heißt während der Fahrt sollte der Arm wieder
ab
sein.
Na klar. Weil
wenn ich jetzt an so einem Gasgriff oder an so einer Lenkerstange was befestige, auf einem Anhänger und fahre dann da 1000 Kilometer Autobahn mit. Und dann wundere ich mich nachher, dass dann der Lenkergriff krumm ist oder irgendwie der Gashahn hängt oder sowas.
Nein.
Das ist wirklich nur zum Verladen. Das ist nicht mit, das ist auch nachher keine Ladungssicherung oder so.
Also einfach.
Beim Fahrradträger ist es was anderes. Da schnelle ich das Fahrrad vorne und hinten im Reifen fest, habe dann hinten so einen Haltearm, der das Fahrrad oben festhält und dann kippt das nicht mehr um. Mhm. Das ist beim Motorrad und Roller schon noch ein bisschen anders. Da muss man richtig mit vier Spanngurten und das Ganze festbinden.
Absolut. Absolut, das wollte ich jetzt vielleicht auch nochmal den interessierten Hörerinnen und Hörern erzählen. Also man fährt halt diesen Roller eben auf diese Rampe, dann wird der Roller im Prinzip vorn und hinten an den Rädern fixiert, ja, also gegenseitiges Wegrollen fixiert und wird vorn und hinten mit jeweils zwei Spanngurten halt abgespannt. Da muss man sich halt Punkte suchen, die geeignet sind bei dem jeweiligen Fahrzeug und die Fahrräder kommen dann ähnlich wie einem klassischen Fahrradträger auf Fahrradschienen mit Halterarmen, wie man das eigentlich von den klassischen Fahrradträgern kennt. Und dann kann man im Prinzip damit losfahren. Das Interessante auch bei der Konstruktion ist ja, dass der Hänger, weil er ist ja, wie du schon sagtest, relativ kurz, er hat aber auch eine Abstützfunktion. Ja, das heißt, ich kann den, verbessere mich, wenn ich da falsch bin, aber ich kann den auch abgekuppelt be- und entladen.
Richtig.
Ich habe also.
Der hat hinten so kleine Stützfüße. Das heißt, ich kann mir den Anhänger hindrehen oder hinstellen, wie ich den gerade brauche.
Ja.
Und dann das ganze Ding be- und entladen. Weil wenn ich mir vorstelle, ich habe so eine Anhängerplattform, ich habe so eine angelehnte Klapprampe und dann den Roller, den ich noch irgendwie gerade vor diese Rampe fahren muss, dann brauche ich schon in Summe ein paar Meter Platz.
Genau.
Und wenn in dem Moment dann noch ein Auto davor angekuppelt sein müsste, würde es die Sache nicht unbedingt einfacher
machen. Habe ich alles im Urlaub festgestellt, ist tatsächlich so, ja. Und wenn man dann den Anhänger vielleicht neben das Wohnmobil parkt für die Zeit des Urlaubs und den dann irgendwie nachher vielleicht wieder beladen möchte, dann ist es schon hilfreich, wenn man das nicht erst wieder anders ankuppeln muss und irgendwie als Gespann so stellen muss, dass man dann mit dem Roller da wieder rankommt. Also man kann das Ding halt auch unangekuppelt be- und entladen. Das ist eigentlich relativ praktisch. Und diese Füße haben noch eine Zusatzfunktion. Man kann nämlich diesen Hänger, das fand ich auch sehr, sehr tricky, man kann den relativ platzsparend hochkant lagern. Man kann diese Stützfüße dann andersherum in den Hänger stecken und dann kann man den Hänger quasi aufrichten, senkrecht aufrichten. Man hat somit eigentlich nur, ich glaube, so 2 Quadratmeter Platz.
Ja, ungefähr Bedarf. 2 Meter mal 65 Zentimeter.
Oh ja, guck mal, ja. Und dann kann man den also relativ platzsparend irgendwo deponieren oder abstellen, was die ganze Sache dann auch ein bisschen vereinfacht. Nochmal die Frage, also ihr bietet den Wheelie an für zum Beispiel ein Motorrad, ihr bietet den auch an für zwei Motorräder. Ich glaube, das gibt halt eine längere Variante.
Der Duo ist
genau, das. Genau, der Duo. Und dieser Trigo, den gibt's ja auch noch. Was ist da der Unterschied?
Der Taigo, das ist ein Leichtbauanhänger im Vergleich zu Wheelie. Mhm. Der ist für Fahrräder und Roller und Scooter. Was ich da nicht draufstellen kann, ist ein großes Motorrad. Mhm. Und ich habe auch nicht diese ganzen Baukastenfunktionen, die ich beim Wheelie noch habe. Wheelie, da gibt es zum Beispiel noch Ladebordwände zu. Also sprich, ich habe einen richtigen Anhänger, wo ich noch mit dem Wald fahren kann und Brennholz holen kann oder Gartenabfälle wegfahren kann. Das kann ich mit dem Taigo 500 nicht. Das ist wirklich eine einfache, geschlossene Alu-Plattform. Und an dieser Alu-Plattform kann man dann entweder so Rollerbügel oder so Fahrradreifekeile befestigen, sodass ich dann entsprechend Roller oder Fahrräder drauf mitnehmen kann. Mhm. Mehr geht da aber nicht. Und beim Wheelie, wie gesagt, Ladebordwände, Transportkoffer, Ladevorrichtung für große Motorräder oder einfach nur ganz klassisch Motorradrüstsätze für große Motorräder zum selber hochschieben, diverse Fahrradhalter und Rüstsätze für MP3-Roller. Das geht alles nicht auf dem Taigo, aber dafür haben wir den großen Wheelie. Und im Vergleich, je nach Ausrüstung, sprechen wir davon 350, 400 Euro mehr im Basispreis nachher. Mhm.
Gewichtstechnisch vielleicht jetzt interessant, wir haben die ganze Zeit über Gewicht gesprochen. Wie viel Eigengewicht bzw. wie viel Gesamtgewicht kann ich mit dem Wheelie transportieren?
Also der Wheelie, das ist ein 750 Kilogramm Anhänger. Den kann man sowohl ungebremst als auch gebremst kriegen. Mhm. Und wir haben dann circa 500 Kilo Zuladung nachher bei dem Anhänger.
Okay.
Der Taigo 500 ist ein bisschen kleiner. Der hat 500 Kilo zulässiges Gesamtgewicht. Den kann ich auch nur in ungebremst bekommen. Mhm. Und da haben wir noch circa 350 Kilo Zuladung. Mhm. Und dann ist es auch noch so bei dem Wheelie, der Wheelie Duo, den gibt's ja auch noch für zwei Motorräder. Der wiederum hat eine größere Achse drunter. Den kann ich auch nur in gebremst bekommen, weil alles oberhalb von 750 Kilogramm als Anhänger muss gebremst sein in der EU. Und da haben wir dann zulässiges Gesamtgewicht von 950 Kilo. Und im deutschen Raum ist es so, dass wir da eine 100 km/h Zulassung bei allen von unseren Anhängern selbstverständlich auch mit anbieten. Und generell ist es so, dass in der EU unsere Anhänger mit EG-Zulassung zulassungsmaximale Geschwindigkeit haben von 130 km/h. Das ist in einigen Ländern auch zugelassen. Slowenien zum Beispiel, die dürfen alle deutlich schneller fahren mit dem Anhänger. Auch in Frankreich hat man das ja schon wahrscheinlich häufiger mal gesehen, dass die alle auch deutlich schneller unterwegs sind mit dem Anhänger als in Deutschland. Und in Deutschland, ja, leider nur 80 km/h, wenn ich ein Zugfahrzeug habe, oberhalb von 3,5 Tonnen. Und unter 3,5 Tonnen Voraussetzung ist halt, wie gesagt, 100 km/h Zulassung und so ein paar andere Themen wie Mindestgewicht vom Zugfahrzeug, dann darf ich auch 100 fahren.
Ich muss auch sagen, einfach nochmal dazu, also fahrtechnisch, ich sage jetzt mal einfach nach vorne, geradeaus fährt er sich einfach, als wenn er nicht da ist, muss man ganz klar sagen. Also man sieht im Rückspiegel die Positionslichter rechts und links, ansonsten spürt man den eigentlich minimal und auch vom Spritverbrauch her hat sich das im Ganzen gehalten. Ich glaube, ich war nachher bei 0,8 Liter auf 100 Kilometer plus. Man muss natürlich fairerweise sagen, weil wir es gerade das Thema hatten, was ist jetzt für einen interessanten Lastenträgersystem oder eben ein Anhänger. Am Ende ist man natürlich ein Gespann, das darf man nicht vergessen. Das Rückwärtsfahren wird sicherlich etwas komplizierter, will ich nicht sagen, aber es ist gewöhnungsbedürftiger, mit einem Anhänger rückwärts zu rangieren. Ich würde mal sagen, für jemanden, der den Roller mit in den Urlaub nimmt, um dort am Ort vielleicht längere Zeit zu verbleiben und den Roller zu nutzen, ist es eigentlich eine perfekte Lösung. Wo ich das jetzt weniger sehe oder was vielleicht, ja, das muss man mögen, wenn man jetzt auf einem Roadtrip unterwegs ist und ständig von Ort zu Ort hoppt, dann mag das vielleicht nicht die ideale Lösung sein. Aber das muss halt auch jeder.
Da haben wir sehr viele Leute, die genau das machen.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ich, wie gesagt, ich muss mich auf jeden Fall noch dran gewöhnen. Also ich bin Anhängerfahren so oder so gewöhnen, weil wir ja auch einen Pferdeanhänger haben. Das ist für mich, stellt das eigentlich nicht so ein Problem dar. Wobei die Kürze des Anhängers lässt ihn schon relativ schnell, ja, wie soll man sagen, einlenken, ne, wenn man noch rückwärts rangiert.
Ist immer die Frage, was für eine Situation ist das, wenn ich jetzt natürlich in irgendeiner italienischen Altstadt unterwegs bin und da versuche rückwärts irgendwie die Serpentin wieder runterzufahren. Natürlich ist dann, egal welcher Anhänger dahinter hängt, hinterm Auto, ist in dem Moment eine Vollkatastrophe für einen. Mhm. Wenn ich jetzt einfach nur daran denke, ich bin auf dem Campingplatz oder am Rastplatz oder wo auch immer, wo ich jetzt für einen Tag oder zwei stehen bleibe und möchte diesen Hänger irgendwo genau in irgendeine Ecke rangiert haben. Mhm. Wenn ich das, ich sag mal, mit dem Rückwärtsgang nicht hinkriege, kann man ja jederzeit sagen, ein Stück Fuß runter, ja, abkuppeln, das Ding eben in eine Ecke schieben von, ja, Hand, und dann geht das auch.
Ja, definitiv.
Wobei, eine kleine Anekdote vielleicht noch am Rande.
Gerne.
Wir haben tatsächlich auch Kunden, die sich an diesen kleinen Kompaktanhänger von ihrem Haus- und Hofhändler später noch einen kleinen Mover dran bauen lassen, sodass sie diesen Anhänger auch noch mit Fernbedienung irgendwie zu Hause, Tiefgarageneinfahrt oder sowas runterfahren lassen können.
Okay. Also für diejenigen, die nicht mehr rangieren wollen, dann kann man es halt auch noch so machen.
Er kann halt nicht umkippen. Das ist halt der wichtige Vorteil an der ganzen Geschichte.
Ja, absolut. Also wir haben das schon wirklich sehr schätzen gelernt in dem Urlaub, also alles dabei zu haben. Und es war im Übrigen ein Blickfang sondersgleichen am Gardasee, das kann ich euch sagen. Also wir hatten permanent Passanten, die diskutierenderweise an unserem Mobil standen und sich das angeguckt haben. Und dachten, das ist auch cool, so ein Roller irgendwie da drauf. Also ist auf jeden Fall.
Ich finde die Kombination auch gut, Thomas, dass ihr euch ja gar nicht entscheiden musstet. Ne? Also ihr musstet euch jetzt nicht entscheiden, Roller oder Fahrräder. Hm. Das wäre ja vielleicht auch, es gibt ja so Kastenwägen, wo man das hintere Bett so hochklappen kann. Das wird mir jedenfalls in der Promobil immer so präsentiert. Da könnte man ja vielleicht in die Mitte auch irgendwie so einen Roller verzuchen, wenn man das mag, dass dreckiger Roller am Bett steht. Hm. Also, du weißt, was ich meine. Also man könnte mit Engagement könnte man ja vielleicht einen Roller auch im Kastenwagen mitnehmen, aber dann eben keine Fahrräder mehr.
Ja.
Und oder du nimmst sie halt die Fahrräder mit auf deinem Heckträger, dann aber eben aber nicht beides.
Also ich finde,
ich finde das schon, das ist auf jeden Fall schon toll, dass du da so beides mitnehmen kannst, ohne dass du da jetzt,
ja, absolut,
dich entscheiden musst. Es gibt ja diverse Systeme auch, wo ich Roller-Fahrzeug-Innenraum transportieren kann. Das geht mit unserer Verladehilfe, die wir auf den Wheelie bauen können, auch, die kann ich auch hinten in der Heckgarage vom Wohnmobil reinbauen oder hinten in den Kastenwagen. Mhm. Man muss sich nur immer eins ganz klar vor Augen führen. So ein Roller oder so ein Motorrad, wenn die nicht gerade elektrisch angetrieben sind, haben die in der Regel alle einen Kraftstofftank. Und dieser Kraftstofftank, der atmet, wie man so schön sagt. Es wird kalt, der zieht Luft an, es wird warm, der drückt Luft wieder raus. Ich habe ein gewisses Aroma, sag ich mal, von so einem Roller oder von so einem Motorradmotor dann in meiner Heckgarage oder in meinem Kastenwagen oder wenn der Auspuff noch warm ist und ich stelle den dann da rein, weil ich schnell los muss und ich jetzt noch 3 Stunden Zeit habe zu warten, bis das Ding wieder kalt ist. Dieses, ich sag mal, Eau de Toilette, das hat man dann da im schlimmsten Fall in der Matratze nachher festhängen.
Und manch einer mag das mögen. Also
das ist richtig, das muss man sich klar vor Augen halten. Der eine mag das, der andere sagt, ne, ich habe das lieber, wenn oben über der Heckgarage schlafe und nicht unten durch die Matratze den Roller riechen kann.
Ja.
Das ist halt auch immer so ein Punkt, wo man auch drüber nachdenken muss. Beim Fahrrad habe ich das natürlich nicht, das Problem. Die kann ich überall reinstellen, die riechen in der Regel nach nichts.
Ja, das stimmt. Ja, ich setze auch auf Elektromobilität. Mal gucken, was da kommt.
Elektroroller ist ja auch noch eine Möglichkeit. Ja. Ne?
Genau, hatten wir letztens schon ein bisschen andiskutiert, ne, dass die Reichweite irgendwie noch nicht so der Super-Aal ist. Ne? Mhm. Aber dass das...
Frage ist, wie weit muss man eigentlich am Urlaubsort wirklich mit so einem Ding fahren?
Thomas, 150 waren es, oder?
Einmal um den Gardasee herum, 160 Kilometer.
Okay, ja, dann, das ist ein Argument.
Ja. Also klar, muss man nicht. Und nochmal, genau wie bei der Auswahl des Trägersystems, auch bei der Auswahl des Fahrzeugs muss man immer bedenken, was man denn möchte, was man für ein Reisetyp ist und was man für Anforderungen am Ende am Urlaubsort hat. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wichtig ist einfach zu wissen, es gibt fast nichts, für keinen Anwendungsfall gibt es wahrscheinlich oder für jeden Anwendungsfall gibt es auch irgendwie eine Lösung. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt alle Möglichkeiten hier aufgezählt haben oder ob es noch irgendwas gibt, was wir noch vergessen haben. Vielleicht noch ganz nebenbei natürlich, das ist die Fraktion für die Teilintegrierten, die wo der Axel mit unterwegs ist. Es gibt ja dann diese, du hattest das erwähnt, Fahrradträgersysteme, die an dem Heck hängen. Da gibt es noch so Liftsysteme auch. Ne?
Mhm. Also aber das ist eigentlich egal, ob das jetzt ein Teilintegrierter ist oder ein Vollintegrierter.
Ja, ja, absolut.
Das ist nach hinten raus, es ist das gleiche Fahrgestell. Hm. Nur der eine, der hat vorne Blechtüren, der andere hat eine Fahrertür aus einer Sandwichplatte.
Was mir jetzt noch so einfällt, Thomas, ich habe schon mal gesehen und ich denke, ich habe das auch für Savico gesehen, dass man im Prinzip so einen kompletten, also für diese Plattform, also diesen dieses Heckträgersystem, was ich mir da gekauft hatte, da gibt es auch so eine komplette Planverkleidung, sag ich mal. Es gibt ein Gestänge, mit dem, wo man so eine LKW-Plane drum machen kann. Natürlich alles passgenau, aber vom Material her. Und dann kann man da im Prinzip alles Mögliche drin aufbewahren, ne? Patrick, oder? Das gibt's ja von euch.
Richtig, so, das ist einfach so ein Plansystem, was man über den Träger hat. Dann hat man quasi einen viereckigen Würfel hinterm Auto hängen. Auch so ein AirTex-Gewebe, ist das keine LKW-Plane, sondern so ein atmungsaktives AirTex-Gewebe, sodass wir halt in dieser Planbox nicht so viel Schwitzwasser nachher haben. Wir hatten das ist auch schon 15 Jahre her, da gab es auch Planboxen von uns, die waren auch wirklich noch aus LKW-Plane, daher kommt der Name auch noch. Und da hatte man nur früher gerne mal das Problem, wenn die irgendwo standen, dass dann irgendwann das Wasser innen drin runterläuft. Und deswegen haben wir es mittlerweile ein bisschen anders gemacht. Wir haben auch spezielle Haltesysteme für diese Box, sodass man in diese Planbox zwei Fahrräder oder hochwertige E-Bikes reinstellen kann. Weil es gibt häufiger mal Kunden, die sagen, okay, ich habe ein schönes, kurzes, kompaktes Wohnmobil. Ich habe aber zwei ultra teure E-Bikes, die ein Stück über 10.000 Euro kosten. Die kann ich nicht in eine Heckgarage reinstellen, weil ich keine Heckgarage habe. Ich will die Dinger aber trocken, sicher und so, dass es keiner sieht, mitnehmen und dann auch am Urlaubsort irgendwo lagern können. Und da haben wir dann eigentlich genau die richtige Lösung für.
Funktioniert aber leider nicht. Ich habe sogar gesehen, dass Leute da Handtücher getrocknet haben und sowas. Ja, okay.
Ja, unsere Querhaltestangen bei unseren Lastenträgern, ich sage immer, sind so serienmäßig eingebaute Trockenstange für Kleidung. Also ich habe immer so eine 1,70 Meter Edelstahl-Querhaltestange bei unseren Lastenträgern. Da kann man auch mal ein Handtuch oder sowas gut draufhängen zum Trocknen.
Ja. Also das war mir noch eingefallen, Thomas, dass man das vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ist, dass man das Fahrzeug oder die Räder, dass die dann auch nicht dreckig werden da drin und dass man auch nicht dieses Planensystem, habe ich auch für die Räder auf meinem Heckträger, das ist aber immer so ein Gewurstel irgendwie, finde ich jedenfalls. Und das muss man dann auch zusätzlich nochmal abspannen, weil das immer so rumflattert und so weiter. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wenn man, oder teure E-Bikes, wie der Patrick sagt, wo man nicht unbedingt will, dass das jeder direkt sieht.
Genau. Oder noch irgendwie sagt, ich will da noch einen Vorzeltteppich zusammenrollen und mit reinschmeißen, damit das nasse, triefende Ding nicht in der Garage liegt oder sowas. Das ist halt, man hat halt ein Transportvolumen und man kann entweder vorhandene Rüstsätze von uns nehmen und sagen, ich nehme irgendwas mit, was ich so festmachen kann. Oder man improvisiert sich da selber was, dass man sagt, ich schmeiß das da rein und schnall das mit ein paar Spanngurten fest und dann fliegt das auch nicht raus in der Kurve. Gibt's ja genug Sachen, die man so mitnehmen kann. Beste, was ich bislang gesehen habe, war ein Wheelie. Der hatte hinten so einen riesigen Stamm von so einem Olivenbaum abgesägt drauf liegen mal gehabt. Der hat hier noch irgendwas abgeholt. Der Kunde kam gerade sonst woher und ja, auf jeden Fall hat er wahrscheinlich schöne Deko für seinen Wintergarten mitgehabt.
Am Ende sieht man ja tatsächlich auch häufiger auf den Straßen, auf den Autobahnen Gespanne mit großen Anhängern, ja, also ähnlich wie Pferdeanhänger. Das gibt's natürlich auch. Also wer jetzt sagt, ich möchte jetzt
Koffer, ne, meinst du?
Genau, so ein richtiger Koffer.
Gibt's auch sehr oft.
Wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt gerne mein Motorrad, die Fahrräder und sonstigen Krempel noch irgendwie da reinpacken, kann man natürlich auch zu so einer Lösung greifen. Das muss man halt kompletter teilweise hier auch nochmal erwähnen. Auch die Möglichkeit besteht, natürlich. Ich hätte jetzt rein theoretisch auch unseren Pferdanhänger ja umfunktionieren können. Aber auch da muss man natürlich bedenken, man sollte die Sachen irgendwie befestigen können. Also gerade Roller, Fahrräder sollten irgendwie ja dann auch fachmännisch gesichert sein und nicht nur da drin liegen. Da muss man natürlich betrachten, dass man da vielleicht dann Systeme einbaut, die Sachen dann fachmännisch dann auch eben festhalten.
Thomas, das habe ich tatsächlich.
Vielleicht hatte der Pferdeanhänger ja auch eine Alkoachse drunter.
Ja, dann ist die Welt für euch in Ordnung. Ne? Nee, ich habe das tatsächlich jahrelang auch so gemacht mit unserem Anhänger, dass ich Fahrräder mitgenommen habe, ganz unabhängig von Camping, also mit einem normalen Auto gezogen, wenn wir in Urlaub gefahren sind zu einem Ferienhaus. Aber das ist schon eine Herausforderung, vier Fahrräder auf einen Anhänger zu befestigen oder fünf. Also da habe ich mit extrem viel Spanngurten, da war ich echt beschäftigt und schweißnass gebadet, wenn ich damit fertig war. Also ja, vielleicht muss man dann den Schritt gehen und sich auch vernünftige Befestigungen bauen, wirklich. Das ist mir ehrlich gesagt nie so richtig gelungen. Also
vielleicht müssen wir da ja mal was so auf den Markt bringen.
Ja, tatsächlich so. Wirklich so modulare Systeme, die man sich dann auf so einen klassischen Standardanhänger montieren kann, ne? Wo man dann die Fahrräder draufschiebt und vor allen Dingen verzurren kann, ne?
Irgendwie. Richtig.
Ja.
Ist das denn in der Pipeline, Patrick, oder?
Vielleicht.
Oder schreibst du gerade mit?
Es werden gerade neue Ideen geboren hier.
Ja, nee, ganz neues CD nicht.
Ja. Okay. Okay, das heißt Caravan-Salon oder
macht vielleicht Sinn, nochmal vorbeizukommen? Ich denke mal, auf dem Caravan-Salon wird man das Ding noch nicht sehen können. Aber das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung nochmal so zum Ende hinaus.
Gerne.
Weil, wie gesagt, ich kann es einfach nur nochmal wiederholen. Egal ob Kastenwagen, Wohnmobil, voll integriert, teilintegriert, auch Wohnwagen natürlich, da haben wir auch ganz viele Produkte für. Egal, ob man schon so ein Auto hat, sich eins kaufen möchte oder sich einfach nur dafür interessiert, wenn da irgendwer Fragen hat und bevor man da die Katze im Sack kauft oder sich da irgendwie ein Auto kauft, wo man sich nicht sicher ist, kann ich da später, vielleicht in 3 oder 4 Jahren, noch irgendwie andere Dinge mitmachen, wie nur das, was ich jetzt von Anfang an gekauft habe. Wie gesagt, Lastenträger, Anhängekupplung, Roller mitnehmen, Achslasten, solche Themen alle. Einfach mal anrufen oder auch gerne auch auf der Messe direkt bei uns vorbeikommen, Caravan-Salon oder im Januar immer in Stuttgart die CMT oder die Reise im Camping in Essen zum Beispiel, da sind wir auch immer. Da sind ganz viele von uns und von unseren Kollegen, die da wirklich immer wirklich absolut fundierte Antworten geben können. Und wenn der einige Kollege vielleicht nicht der absolute Superexperte ist in dem Moment, weil da wirklich sehr viele Kollegen immer auf so einer Messe rumlaufen, irgendwo wird mit Sicherheit dann immer einer sein und notfalls holen wir den noch dazu und dann kriegen wir in der Regel alle Fragen oder Bauchschmerzen beantwortet. Und
perfekt.
Irgendwie jeden vor einem Fehlkauf vielleicht auch zu bewahren, weil uns bringt das nichts, wenn irgendwer irgendwas bei uns kauft und nachher zu sagen, scheiße, das hat gar nicht funktioniert. Mhm. Das wollen wir nicht, das will kein Kunde und wenn man vorher drüber redet, kann man sich eine Menge Ärger ersparen.
Ich kann das nur bestätigen, denn am Ende, auch wenn ich durch den Gewinn jetzt wie die Jungfrau zum Kind gekommen bin, bin ich aber trotzdem von euch sehr, sehr toll beraten worden. Das ging dann aber auch nicht nur über die Vorabberatung, sondern nachher bis zur Anhängerübergabe in Neunkirchenförden habe ich mich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Also es gab eine einwandfreie Übergabe des Fahrzeugs, wo mir alles erklärt wurde. Also des Anhängers, da kann ich euch einfach nur loben. Das, ich glaube, da ist man gut aufgehoben, wenn man sich als Kunde für irgendwas in der Art interessiert.
Richtig. Und man kann natürlich auch jederzeit gerne bei uns an den Kundencentern vorbeikommen. Wir haben in Norddeutschland an der A1 in Niedersachsen in der Nähe von Osnabrück 1 und in Süddeutschland in der Nähe von Augsburg in Kötz. Da haben wir 2 große Kundencenter, wo wir auch Ausstellungsflächen haben, wo man sich das ganze Jahr über Lastenträger oder Anhänger und andere Produkte von uns angucken kann, mal ausprobieren kann oder auch so eine Rangierantriebe mal mit der Fernbedienung mal selber so ein Dummy durch die Gegend fahren kann, wenn man das möchte. Also im Prinzip all das, was man auch auf den großen Messen sehen kann, das kann man sich bei uns im Kundencenter auch das ganze Jahr über anschauen und sich beraten lassen. Also falls da Bedarf ist, auch gerne auf der Durchreise, wie gesagt, an der A1, kommt der ein oder andere regelmäßig mal vorbei, wenn man Richtung Norden fährt. Und wenn man Richtung Süden fährt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwo unten bei Augsburg langkommt, auch sehr hoch. Dann kann man das gerne mal miteinander verbinden.
Perfekt. Ja, Patrick, da bleibt mir zum Schluss eigentlich nur die Frage offen, haben wir irgendwas vergessen? Fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, das hätte der mich aber mal fragen können oder das hätte der erwähnen können?
Nicht direkt. Also das ganze Themenfeld ist so breit gefächert, da gibt es so viele Ausnahmen und Individuallösungen und hätte, wäre, wenn. Wir können jederzeit immer über alles reden, nur da müssen wir natürlich vielleicht ein bisschen konkretere Beispiele dann nehmen. Momentan ist das alles sehr allgemein gehalten, aber ich denke, das sind alles Themen, die dann wirklich den Endverbraucher oder den Kunden wirklich dann interessieren, wenn es auch wirklich konkreter wird mit den Gedanken, die man so hat und dem, was man so vorhat.
Dann bleiben wir dabei. Meldet euch gerne bei der Firma Alco-Savico, wenn ihr Fragen habt. Meldet euch bei uns oder teilt uns auch mal gerne mit, wenn ihr eine andere Lösung habt als die, die wir jetzt heute hier vorgestellt haben. Wenn ihr irgendwas habt, was wir vergessen haben zu erwähnen, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben unter diese Podcast-Episode. Dann gehen wir da später nochmal drauf ein. Dann würde ich nämlich jetzt ganz herzliches Dankeschön an den Patrick aussprechen und natürlich auch an den Axel für diese wunderbare Zusammenfassung der Transportmöglichkeiten für Zweiräder. Danke euch.
Danke dir. Danke, ja, Patrick.
Dafür nicht.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns bald hier wieder und liebe Grüße nach Savico, liebe Grüße an den Axel. Macht's gut. Vielen Dank.
und immer eine Handbreit Rückfahrplatz im Anhänger.
Oh ja, sehr gut.
Und immer 5 Kilo Achslast auf der Hinterachse.
Sehr gut.
Immer eine Handbreit Luft auf der Hinterachse.
Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Bis dahin.
Bitte sehr. Ciao.
Tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.